Es wäre doch mal gut, wenn dieses Lackband-Ding halt irgendwie irgendwo auch mal im Mainstream ankommt. Also nicht, der Mainstream ist übertrieben, aber dass man halt nicht immer von null anfängt.
Die schönsten Folgen sind eigentlich die spontansten, weil sie von Herzen kommen. Und deswegen freue ich mich, dass Lackmann heute bei mir ist. Mein Lieber, ich hoffe, dir geht es gut.
Yes, Brother. Danke fürs Ermöglichen. Ey. Schön. Wir haben uns lange nicht getroffen, lange nicht gesehen. Also in Natur auch nicht, aber auch lange schon kein Quatschen, Talk, Upsetting mal so gemacht, was es so gibt, so was es Neues zu bequatschen gibt. Und cool, dass du dir die Zeit genommen hast, ne?
Ey, lieben gerne, aber du warst ja, also hast ja auch so ein bisschen Termine gehabt. Ich bin eigentlich theoretisch im Urlaub, aber dann haben wir noch einen Slot gefunden vom Flughafen direkt hier ans Mikrofon. Wir kommen gerade vom Sicket Festival in Budapest. Wie immer, eine sehr schöne Veranstaltung. Ich glaube, du warst da noch nie, ne? Ich weiß nicht, oder hast du mal was davon gehört?
Ich habe das nur von dir immer gesehen, dass du schon, also Janik dachte jetzt, du warst schon ganz oft da, dachte ich nur zwei, dreimal und so. Und das einmal habe ich das tatsächlich die ganze Folge da, die du darüber gedreht hattest, gesehen. Und fand das auch ganz cool mit den, ja, wie das da so, mit dem Rap da, du hattest so viele Leute, viele Kunstleute vor der Kamera und da. Das fand ich halt irgendwie ganz charmant, das Festival. Irgendwie nicht so durchkommerzialisiert.
Ja, ich glaube, man muss ehrlich sein, es ist 80.000 Menschen am Tag, über, also 500.000 Leute sind da rein rechnerisch einmal in der kompletten Woche da. Das ist schon voll kommerziell. Aber sie kriegen es voll hin, es trotzdem Raum für Kunst zu geben. Und unter anderem auch, und das ist ganz interessant, ich habe in den letzten Jahren ja auch schon mal so eine Reportage gemacht, genau, die könnt ihr euch noch anschauen. Auch wieder mit der Hip-Hop-Szene vor Ort, mit den Graffiti-Leuten, die dort quasi auch so Graffiti-Workshop auf dem Sicket-Festival geben. Das Line-Up, das wird auch von so Veteranen gemacht, die da das Hip-Hop-Booking machen. Und wir haben ja auch immer mal so ein paar Leute dabei. Unter anderem mal Figup dieses Jahr zusammen mit Mark Hype und Cutrock den Backspin DJ, die Backspin DJ Night gemacht. Und es macht jedes Mal Spaß, weil es einfach kulturell auch krass inspirierend ist. So, weil du auch mal mit Leuten triffst, die du sonst nicht treffen würdest.
Ja, ja. Kommen auch andere internationale Top-Acts, weil du gesagt hast, das ist so, schon so groß, oder ist das dann noch so, die Acts sind so ein bisschen undergroundiger? Oder sind das wirklich so Weltstars aus den USA und kommen überall her oder so?
Shawn Mendes, Post Malone, FK Twix, Charlie XCX, plus ganz viele Papa Roach, genau, plus ganz viele andere Acts, die wir alle nicht kennen, wo du dann einmal aufmachst und siehst 5 Millionen monatliche Hörer auf den hiesigen Streaming-Anbietern. Also das ist schon riesengroß und trotzdem innen drin dann auch, aber keine Ahnung, ich saß auch und habe eine Bratwurst gegessen und habe dabei einer Death-Metal-Band dabei zugeguckt, wie der Frontmann mich eine halbe Stunde lang mit 8 Leuten vor der Bühne angeschrien hat und im Hintergrund. Also ich glaube, es ist total geil, um also jedes Jahr für mich ein bisschen, Budapest ist eine schöne Stadt und irgendwie ein geiler Vibe und auch mal ein bisschen so kulturell rauszukommen, auch mal andere Sachen zu sehen. Ich habe auch Travestie, so eine Travestie-Band aus UK eine halbe Stunde zugeguckt und so, war und auf einer Karaoke, im Karaoke-Zelt. Habe aber nachgefragt, aber es gab keine Songs von LAK.
Nicht schlimm.
Wahrscheinlich brauchen die ein neues Album, damit es wieder losgeht oder so. Ich habe keine Ahnung.
Guter Übergang. Ja, aber ist doch schön, wenn das doch so, so vielfältig ist, das Festival. Ist doch cool, ey.
Ja, hundertprozentig. Und ich meine, wir haben ja, oh Gott, und ich frage mich, wo wir beide anfangen sollten, weil es gibt so viele kleine Themen, über die wir gemeinsam sprechen können. Ja. Aber wir haben ja in Deutschland, glaube ich, auch gerade mit den Festivals so einen Wandel. Du merkst, wie es Generationen sich verändern und sowas alles. Deswegen ist es ein schöner Ausflug. Macht Spaß.
Ja.
Aber die Übergangsleitung, die ich mir zuerst genommen habe, das ist ja eigentlich auch das Wichtigste, worüber wir sprechen müssen. Denn es hieß, lass mal, Yannick meinte, wir beide müssen mal sprechen. Und dann schickt er mir ein paar Songs. Und dann war wirklich so, Alter, kommt ein Album. Mhm. Wie ist die Lage?
Ja, tatsächlich kommt ein Album und hat lang gedauert, ey. Und auch bei mir waren dazwischen ganz viele andere Sachen, die ich machen musste. Und jetzt, wo alles so in den finalen Zügen ist, fand ich es halt ganz charmant, mich mal selber drum zu kümmern, mit den Leuten da jetzt drüber zu quatschen, wie ich halt, die mich halt auch über die Jahre jetzt so begleitet und supportet haben. So, ne? Und das ist ja jetzt mein erstes Album seit Corona, schon lange her, und mein erstes Album. Was? Ja, ja. Und mein erstes Album seit Detox, also mein erstes weedfreies Album. Das hat mich natürlich auch sehr, nicht belastet, aber sehr geprägt und war ein ganz anderer Umstand. Ne? Also so ein, ich habe früher immer so diesen Weed-Tunnel gehabt bei der Musik machen. Und jetzt ist es halt das erste Lebenszeichen, was so mein Detox-Album ist, was auch so ganz düster und verkopft geworden ist. Und jetzt quatschen wir da auch schon drüber. Also auch surreal für mich irgendwie.
Aber es ist krass, weil ich meine, ich bin ja mein ganzes Leben lang immer schon ohne jegliche Art von Konsum ausgekommen. Dass du das so betonst, finde ich ganz spannend. Was hat denn das anders gemacht?
Ja, Kreativität war bei mir in so einem riesigen Loch. Das hat bei mir immer so, Musik machen hat bei mir immer so funktioniert, dass ich halt, ich war immer in so einem Tunnel, wo ich alles ausblenden konnte, wenn ich halt im Studio war oder Weed geraucht habe und Musik gemacht habe, Beats gehört habe. Auch dieses Feeling von Beats hören, ne? Und dieses Texte schreiben, das war so assoziativ, frei und spontan, da ich mir nie Gedanken gemacht habe, wie kommt das eigentlich außen an? Einfach aufgenommen, Rekorden rausgehauen. Und da ich das jetzt nicht mehr hatte, weil da so ein luftleerer Raum geschaffen wurde. Und da war ich halt irgendwie so ein bisschen lost. Ich wusste halt tatsächlich nicht, lasse ich die Sachen jetzt so? Bin ich echt zu verkopft oder so? Kann man das so abschicken und so? Und daraus entsteht halt irgendwie so ein ganz, ich will nicht sagen düsteres Album, aber daraus entstand halt das schwierigste Album, was ich bis jetzt gemacht habe. Es fiel mir echt nicht so unbeschwert und so einfach wie früher halt so. Ne? Und ich weiß nicht, ob das an dem Weed alleine lag oder an der Abstinenz. Weil mit der Zeit hat man seine Routine und seine Kreativität wieder. Aber auch dieses ganze Post-Pandemie-Corona-Loch, in dem wir waren und Musik hat sich danach nochmal verändert und so, hat dazu natürlich auch irgendwie beigetragen, dass ich dann so lange nichts gemacht habe. Und dann explodiert so ein riesiger Knoten und du weißt gar nicht, ey, wie fange ich diese ganzen Tracks auf einmal alle auf? Wie packe ich die auf ein Album? Das ist das erste Mal, dass ich auch Songs weggelassen habe. So. Ich vertone ja gerne und lasse nichts aus, auch wenn der Song so in Klammern Lückenfüller ist wie sonst. Aber diesmal musste ich solche Sachen einfach rausschmeißen halt irgendwie.
Ja, aber es ist krass, heißt, das ist quasi, wie soll man sagen, das Diebste ist ja auch irgendwie falsch, weil du bist ja schon immer so auch an die eigene Seele gegangen. Aber klingt so ein bisschen wie nochmal ein eigener Kampf mit dir selber.
Ja, weil es auch die Umstände so kämpferisch waren. Es ist jetzt nicht so Existenzängste und Weltuntergangsstimmung, aber im Gegensatz zu den Alben davor, ne? Also mit Rook, das Reasonable Crowd und das Orange Field, dieses Boom-Bap-Album, was so locker flockig war und gute Stimmung hatte so. Die unterscheiden sich schon so thematisch so sehr von dem Album. Und dadurch, dass ich viele verschiedene Produzenten auch noch irgendwie vereinen musste, ist der Sound halt irgendwie so unterschiedlich geworden. Ich musste das so kohärent irgendwie machen. Und das ist alles so schwer. Es drückte irgendwie, finde ich, bei dem Prozess viel auf den Kopf, auf der Seele so. Und das hört man dann auch irgendwie bei der Musik raus. Also es ist auf jeden Fall, weil du deep gesagt hast, schon so düster und dunkel und deep und so. Und ich kann ja auch keine Party-Songs in dem klassischen Sinne machen. Ich habe vielleicht mal ein, zwei Party-Songs oder Live-G-Songs, die so, oder Kracher oder Banger, wie man das nennt. Aber diesmal war es tatsächlich so, dass ich halt, wenn ich es vergleichen müsste mit meiner Diskografie, dass es am ehesten aus dem Schoß der Psychose gleicht. Und das war ja auch irgendwie härtere Umstände als jetzt so, weißt du? Es war nicht so eine unbeschwerte Zeit wie davor halt irgendwie.
Ja, wo bist du denn gerade? Weil um die Leute mal so ein bisschen abzuholen, du hast es ja schon angedeutet, Corona.
Ja.
Weil eigentlich für mich bist du bis heute alleine dadurch, dass du auch schon jetzt so lange am Start bist, ja eine dieser Leuchttürme, dieser Speerspitzen für Untergrundrap, für klassischen Sound, damit auch für einen kulturellen Kompass mit allem drum und dran. Trägst du den Rucksack noch mit dir rum? Fühlst du den noch?
Bin ich ja immer noch. Wir waren jetzt vor dem Urlaub, jetzt vor 2 Wochen waren wir noch Tate-Fabrik, da haben wir uns ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesehen, Festival. Da bin ich auch mit dem Rucksack rumgelaufen, ist ja klar. Also ich fühle das schon so, ich fühle mich denen schon so zugehörig in dieser Szene und verpflichtet und kann auch all die ganzen Abgesänge darauf gar nicht so nachvollziehen, weil ich finde, diese Live-Konzertkultur, die ist ja immer noch das, was ich vorlebe und mache halt so. Das ist das, diese Flagge und Speerspitze, die du, glaube ich, meinst.
Genau.
Und da hat sich nicht viel verändert so. Und eigentlich geht es mir jetzt ganz gut so. Du bist im Urlaub und hast dir gedacht, ich komme gerade aus dem Urlaub. Aber dadurch, dass ich ja seit 2 Jahren in diesem Album sitze, habe ich echt so in den letzten 2 Jahren so ein Auf und Ab gehabt. So, ne? Und früher war so ein Albumprozedere in 3, 4 Monaten abgeschlossen und hat irgendwie so ein viel kleineres Zeitfenster und Momentum beschrieben. Und jetzt hatte ich halt so eine große Pause in diesem Prozess. Ne? Die Ruhrbeat-Doku ist mir dazwischen gekommen, Festival-Sommer ist mir dazwischen gekommen, voll viele Features habe ich dann zwischendurch gemacht und so. Dann mal 3 Monate gar nicht an dem Album gearbeitet. Das heißt, es hat sich irgendwie so wie so ein unlanges Tauziehen angefühlt, was nie zu Ende geht. Du ziehst und ziehst und es kommt immer noch ein bisschen mehr. Und irgendwann musst du immer den Abschluss schaffen und den Absprung schaffen. Und das ist natürlich schwer, wenn du 2 Jahre an so einem Projekt arbeitest halt irgendwie. Finde ich schon. Also viel schwerer als vorher Musik machen.
Ja, definitiv. Wer hat denn alles mitgearbeitet? Ist es ein One-Man-One-Army-Projekt?
Also tatsächlich war ich im Studio mit Mo, ne, bei Sirius Sounds, wo wir ja auch Getting Buckets gemacht haben, war ich mit ihm die ganze Zeit alleine. Das heißt, wir hatten noch so keinen Blick aus der Distanz von draußen. Und dann habe ich halt von voll vielen Producern, mit denen ich halt immer zusammengearbeitet habe, aber auch mit denen ich gerne mal neu was machen würde, habe ich einfach viele Beats gesammelt, viel gemacht. Und dann habe ich dann so 20, 22 Songs gemacht halt irgendwie so. Ne? Und da sind so Screwholic bei, a.k.a. also als neue Namen. Ne? Screwholic sind da zum Beispiel dabei und AUX 99 und 420, aber auch die üblichen Rook von Witten Untouchable, ne? Orangefield und auch viele Untergrund-Producer, die man gar nicht kennt halt so. Also das Schwierigste für mich war es tatsächlich, einen Soundteppich zu schaffen, der halt irgendwie so homogen ist. Das ist halt schwierig, wenn du viele Producer hast und die haben alle qualitative Unterschiede oder jeder hat einen anderen Drum-Sound und so. Ne? Das ist halt nicht so, als ob der irgendwie DJ Primo immer die gleichen Beats haut, wo du so einen einheitlichen Soundteppich schaffst. Das war wirklich eine schwere Sache für mich. Ey.
Hat es deshalb auch so verlängert?
Mhm, auf jeden Fall.
Ja, aber das heißt ja auch, der Anspruch war nochmal ein anderer als sonst, ne? Was du ja vorhin schon beschrieben hast.
Ja, ja, vor allem die inspirative Muse wieder zu kriegen, ey. Das war so schwierig teilweise. So, du hörtest so Beats und warst dann so, ja, der ist geil, ey, ich fühle den voll. Und bis es dann zum fertigen Song aber gekommen ist, war es diesmal voll der Kraftakt. Anstatt früher halt irgendwie einfach drauf zu scheißen und drauf zu machen, musstest du dann immer halt so hinhören und sagen, okay, passt das auch zu dem Rest von dem Film und so. Und ist nicht vielleicht der Beat, den du jetzt von Producer A pickst, genau der gleiche Beat, den aber Producer B auch schon gemacht hat und beißen die sich zum Beispiel. Solche Sachen halt so. Ne? Also es ist mir fast schon zu verkopft, dieses Album. Ne? Und die Leute sagen ja immer, ach, das Album, was ich jetzt gerade rausbringe, ist mein Bestes, ich bin auf der Spitze meines Schaffens so, ich bin immer on the peak und so. Und das weiß ich gar nicht, ob ich das sagen kann. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass das mein schwierigstes Album war. Und dass mir da so viel reinsteckt und so viel Arbeit und so viel Schmerz und so. Und dass mir das so viel bedeutet. Aber wenn ich so auf meine Spotify-Abrechnung gucke, dann sehe ich, dass zum Beispiel aus dem Schoß der Psychose von 2016 immer noch am meisten einspielt. Also muss man jetzt vielleicht sagen, ist vielleicht das sogar mein bestes Album gewesen. Wenn man nur nach so diesen klischeehaften Beispielen oder guckt so, ja, was verkauft sich am besten, ist das auch gleichzeitig dein Bestes. Aber die Kritiker zum Beispiel sagen, ey, so aus dem Hip-Hop-Kosmos, die sagen, ja, mit Orangefield hast du einen Boomback-Klassiker gemacht. Oder andere sagen, ja, mit dem Rook-Album hast du das, was du mit Witten Untouchable gemacht hast, so als One-Man-Armee nochmal so irgendwie stringent zusammengefasst, dadurch, dass Rook diese modernen Beats hat, mit diesen ganzen Features aus der ganzen Szene. Das heißt, ich selber, Alter, ich weiß gar nicht, wo ich das so einordnen soll, das Album. Das ist total schwierig für mich. Am ehesten vergleiche ich es noch mit dem aus dem Schoß der Psychose, weil die handwerklichen Sachen so ähnlich sind. Viele verschiedene Beats von vielen verschiedenen Producern und ich als Ein-Mann-Armee dazwischen irgendwie. Weil du gerade anfangs gefragt hattest, ist das so eigentlich so eine Ein-Mann-Sache? Ne? Und dann muss ich sagen, ja, war es so. Ich saß mit Mo halt alleine im Studio und dann haben wir manchmal 10 Versionen von einem Song gemixt und gemastert, bis das endlich mal fertig war.
Ey, das ist auf jeden Fall eine heftige Veranstaltung, so wie du es beschreibst. Ja. Aber es macht sehr viel Spaß. Und das, was ich bisher davon gehört habe, macht auch viel, also macht neugierig.
Ja.
Du hast vorhin von Features gesprochen. Natürlich gehören Gäste dazu. Mhm. Es gibt ja auch diesmal wieder welche, aber ausgesucht, ne? Und auch irgendwie mal, also gleich und doch anders.
Die einzige Tradition, das Gleiche ist, was ich ja auch immer sage, damit Philipp nicht den Anschluss verliert, aber Flipstar ist immer auf mein Album dabei und dann habe ich noch einen unbekannten Rapper, der schon eigentlich aufgehört hatte mit seiner Karriere und jetzt 2 Kung-Fu-Schulen besitzt und betreibt, das ist der Rob da. Der hatte mal in Berlin 2011 oder 12 oder 13 ein Tape gemacht, das hieß Das dicke R, Rob da, und seine einzige, glaube ich, überregionale oder medialer Hit oder dass es so viral rumgegangen ist, war auf dem Juice Exclusive Digital Content ein Song, der hieß Money, Weed, Kung Fu, Bitches in Berlin, irgendwie sowas. Und das war für mich so, ich so, wow, Alter. Das hat mich lange verfolgt. Und dann haben wir halt so uns mal getroffen, einen Song gemacht Und den habe ich tatsächlich 2 Jahre lang oder 3 Jahre lang gehalten, bis ich den halt irgendwie verwenden konnte. Und dann haben wir den auf dieses Album gepackt. Das ist also so ein Beispiel, dass du jemanden aus dem Untergrund holst, den überhaupt gar keiner kennt. Oder auch Reeperbahn Karim aus Hamburg bei euch, der, wo die Leute denken so, ja, ey, die feiern sich immer gegenseitig und machen immer Songs in Zweier-, Dreier-Konstellation. Endlich ist mal ein Song nur mit ihm und mir zusammen halt irgendwie.
Ja, und auch, aber ehrlicherweise zeigt die Auswahl ja auch, dass das, worum es dir geht. Ne? Da ist nicht der große Schrei nach also irgendetwas, was du erfüllen willst, sondern es wirkt wie etwas, nee, was du einfach für dich selber gemacht hast.
100 Pro. Und auch das, ich würde sagen, guck mal, dieses Rook-Album, was ich mit ihm gemacht habe, da waren ja Sido, Savage, Fat Boney dabei, BK, also Szene, Größen, Major-Leute, sag ich mal, die man kennt so. Ich habe zum Beispiel diesmal 2 Songs auf dem Album mit Jam aus Offenbach, mit dem ich Talsohle gemacht habe. Und das hat so gut funktioniert, dass wir jetzt zum Beispiel an dem gemeinsamen Album sitzen und so. Also wir, also das hat schon so, irgendwie ist es nicht so, ach, ich mache mal ein Feature mit jemandem, weil ich gerade Bock habe, sondern irgendwie finden solche Sachen schicksalsträftig, finde ich, immer irgendwie zusammen. Und dann entsteht auf einmal ein neues Kapitel in deiner, ich will nicht sagen Legacy, aber in deiner musikalischen Bio. So auf einmal machst du ein Kollabo-Album mit jemandem, wo du gesagt hast, ey, hatte man sich das irgendwie nur mit 1, 2 Feature-Songs irgendwie ganz anders vorgestellt. Auf einmal passt das und dann macht man ganz neuen Sound oder ganz neues Themenfeld und so. Ne? Also solche Sachen entwickeln sich dann halt irgendwie.
Ja, ist total geil. Also in den Notizen, die wir von dir gekriegt haben, sprichst du auch von ziemlich vielen DJ-Features. Wir haben so 1, 2 Songs gehört.
Ja.
Und ich finde, das ist auch bemerkenswert. Wichtig, geiles Statement, passt zu dir.
Ja.
Und wir, also eigentlich darf man in dieser Runde ja gar nicht nach dem Warum fragen, aber erklärt trotzdem mal, warum dir das wichtig war.
Weil ich das noch nie gehört habe auf dem deutschen Album, dass jemand halt auch von seinem Platz auf dem Album einfach mal Raum schafft, nur für die DJs. Ich rap da ja, ich komme ja gar nicht drauf vor. Nee, ich rap da gar nicht. Ich lasse einfach so in der Mitte des Albums, ich glaube an 10. oder 11. Stelle, ist das quasi wie so eine Halftime, so eine Pause, wie so eine Halbzeitspause. Und da geben sich halt die DJs die Klinke in der Hand, die ich halt immer gefeiert habe oder die mal für mich was gemacht haben oder für die ich mal was gemacht habe. Und dann cutten die halt irgendwie in so einer kleinen, wie nennt man das, Supergroup, ne? Die formieren sich so zu so einer DJ-Gruppe und dann cutten die halt einfach 2,5, 3 Minuten lang einfach sich die Seele frei halt so. Und da habe ich auch voll lange hinterher gejagt, ne? Du weißt ja, DJs, da jagst du auch immer hinterher, genau wie bei mir. Und bis ich dann den Song fertig gehabt habe und bis der DJ Chinch, der übrigens mal viele liebe Grüße hier, das alles so zusammengehalten hat und hat gesagt so, ey, ich gebe den Ganzen nochmal so eine Struktur und ein Gewand, sind halt viele Monde, sag ich mal, vergangen. Ne? Also das hat echt Schweiß und Tränen gekostet. Und als ich das dann fertig gehört habe und das den DJs geschickt habe, haben die gesagt alle, boah, hammerkrass. Hammer gefeiert, hammer Ehre, cool, dass das geklappt hat. Und ich denke so, ey, auf einem Rap-Album heutzutage einfach mal einen DJ-Track zu machen, das ist ja voll atypisch irgendwie. Macht ja keiner mehr halt irgendwie.
Ja, ey, finde ich total geil. Und da kommen wir, also ehrlicherweise können wir gleich mal weitergehen, weil so aus verschiedensten Blickwinkeln bist du natürlich auch einer derjenigen, der letzten ist falsch, aber so einer der großen Speerspitzen, die auch immer mal wieder die Fahne dafür in den Boden rammen können, dass die Leute nicht vergessen, wo es herkommt und worum es geht. Bevor wir vielleicht noch ein Diskussionsfeld aufmachen, ist ja aber auch die Doku, an der du arbeitest, genauso ein Stück. Ne? Es ist ja etwas, Ruhrbeat, was quasi die Geschichte aus deiner Region, die Hip-Hop-Geschichte aus deiner Region erzählen sollst. Und da gibt es auch ein bisschen Update, denn darüber reden wir beide auch schon ein bisschen länger und über die Arbeit daran.
Ja, wie oft wir uns schon Backstage irgendwo getroffen haben und du dann gefragt hast, ey, wie ist eigentlich der Stand der Dinge und so. Und da musste ich ja auch lernen, wie es auf der anderen Seite aussieht, wenn du selber Leute interviewst. Ne? Also, da musste ich schon, es war halt irgendwie intensive Zeit. Ich habe mit den Jungs aus Berlin, mit den Jungs und Mädels, ne, habe ich halt einen Monat lang im Ruhrpott jeden Tag jemand anderen interviewt. Und da sind wir mit der Bahn und mit dem Auto durch den ganzen Ruhrpott hin und her gefahren. Dann habe ich die Leute halt interviewt und habe gesehen, so, okay, das ist auch harte Arbeit irgendwo. Ey. Das ist halt nicht nur halt irgendwie, ich komme in dein Studio, mach was. Sondern da muss ich halt tatsächlich darauf einlassen. Wobei ich, sag ich mal, das gute Gefühl hatte, das habe ich auch bei den Leuten gemerkt, dadurch, dass ich das nicht so konzeptionell gemacht habe, sondern irgendwie so, wie sagen wir mal, auf einer Jam jemanden Backstage mal kurz zu befragen, wie, hey, was geht bei dir, habe ich das Gefühl gehabt, dass sich die Leute so geöffnet haben, dass es das vielleicht manchmal bei einem, keine Ahnung, bei einem Toxic oder Roos jetzt vielleicht nicht gemacht hätten. Oder man kennt ja diese Gerüchte von Leuten, dass sie sagen, ach, ey, können wir nochmal die Sache rausschneiden oder so? Oder können wir das Interview doch nicht veröffentlichen und so? Diese elenden Momente, wo man sagt, so hätte ich doch mal nicht machen sollen. Und ich habe die alle so in die Pflicht genommen und ein bisschen gecatcht und mal ganz ehrlich gefragt und gesagt, so Jungs, ihr redet ja jetzt hier mit jemandem, der das meiste, was ihr jetzt gemacht habt, auch schon gesehen habt. Erzähl mal, wie war das dann? Und dann kam halt so persönlichen Sachen wie die Messerstecherei vom Langen auf dem Juice Festival mit dem Graffiti-Hintergrund oder der Gefängnisaufenthalt vom Hightower, mit dem, wo das Drogendezernat bei dem eingelaufen ist. Oder aber auch diese clownhaften Sachen, comedyhaften Sachen bei den 257 aus dem Studio bei denen und so, ne? Also es war das, was den Ruhrpott ausmacht in seiner Gesamtheit, in seinem Potpourri halt irgendwie, ne? Das waren auch die ganzen Interviews in ihrer gesamten Länge. Und das ist das Schöne für mich gewesen. Und ich hoffe, das Problem ist halt so, diese Doku geht halt 3x30 Minuten, ne? Oder 35 Minuten. Aber wir haben genauso irgendwie 10 Terabyte oder 12 Stunden lang Videomaterial, Interviews. Ich habe manchmal 2 Stunden mit jemandem geredet. Und wie willst du es dann schaffen, in diese Doku nur 2 Sätze da irgendwie einfließen zu lassen oder einen Beitrag von nur 1 Minute oder jemand spricht nur irgendwie eine halbe Minute? Und deshalb finde ich es wichtig eigentlich, wenn man es schaffen würde, zu dieser Ruhrbeat-Doku einen eigenen YouTube-Kanal zu machen, wo man im Film oder im Schnitt sagen kann, hey, wenn dir der Talk gefallen hat, dann klick mal hier auf den QR-Link oder hier auf diesem Link in der Beschreibung und dann kannst du dir auf YouTube das gesamte Interview angucken. Beziehungsweise Fans, die nur Fans von Miami Yassin sind oder von PA Sports oder von Asche oder von, keine Ahnung, von 257er oder von P. Hightower oder von Flipster, die können dann das separate Interview auf YouTube sehen. Und das ist halt irgendwie nochmal eine ganz große Sache, weil mir hat das Gespräch mit den Leuten am meisten Bock gemacht, als halt irgendwie vor der Kamera zu stehen und den Ganzen als so eine Hauptrolle zu spielen oder die ganze Zeit als Protagonist da zu stehen. Ich glaube, das macht halt auch den Ruhrpott halt aus, diese Ansichten der Leute, diese verschiedenen Blickwinkel und so, weißt du?
Ich glaube, da steckt auch eine ganz, ganz wichtige und starke Sache drin, dass wenn jemand wie du sich da hinstellt und den Ruhrpott interviewt, der General kommt und egal, wo sie in ihrer Welt hingegangen sind, sie sind alle irgendwo mit dir groß geworden, zumindest die meisten, entweder mit dir oder um dich herum oder nach dir. Aber das ist halt schon eine ziemlich geile Waffe, die du in der Hand hast, wenn du dann losläufst als jemand, der dann die Interviews macht. Und das Zweite ist, ich fühle das 100%. Glaub mal, ich habe Dokus gedreht, wo ich so viele geile Interviews gehabt habe. Wir haben keine Ahnung. 20 Stunden Interviews gemacht und dann meinte irgendjemand, ja, da müssen wir jetzt 45 Minuten draus machen. Und ich dachte, das ist ja scheiß ernst. Deswegen, ich liebe die Idee und die Leute werden es auch, glaube ich, wertschätzen, wenn man diese Einzelgespräche führen kann. Es hat ja auch alles gedauert, ne? Aber wo stehen wir? Gibt es jetzt einen offiziellen Termin?
Ja,
gibt es eine VÖ?
Weil
ich also habe noch nichts gesehen.
Geplant war, Amazon oder Netflix das rauszuhauen, dann ist das Pitching bei Amazon super schwer. Muss halt auch mal ein Jahr warten oder 2, bis du dran kommst.
Da kommt die Realität rein, ne?
Ja, die für jeden Film oder jeden Doku, den Netflix hochlädt, sind 50 oder 100, die sagen, okay, nächsten Monat vielleicht, ne? Und jetzt ist es bei uns so, dass wir es zum Glück in die ZDF-Mediathek geschafft haben und Ausstrahlung ist 1. November. Und das wird auch groß gehighlightet in den Bannern dann oben und dann wird man es auch im Fernsehen sehen können. Wobei ich glaube, heutzutage ist es so, dass es zuerst in der Mediathek kommt und danach im linearen Fernsehen. Ne? Früher war es doch...
Je nach Deal.
Ich glaube aber auch, das hat sich so ein bisschen, also die Mediathek und dieses Streamen hat so ein bisschen an Zugkraft zugewonnen. Und deshalb ist es den Leuten wichtig, dass halt irgendwie so da gut darzustellen. Früher habe ich immer noch das Gefühl gehabt, so ja, dem war es wichtig, im linearen Fernsehen einen Ausstrahlungsplatz zu bekommen, bis vor 4, 5, 6 Jahren, sage ich mal. Und jetzt sagen die uns, ey, lasst mal gucken, dass wir zuerst in die Mediathek kommen und dann eine Woche später im Fernsehen laufen um 22 Uhr oder so, weißt du? Und 1. November ist halt auf jeden Fall die Veröffentlichung in der Mediathek.
Ich glaube, das ist, was das angeht, total Nutzer in entscheidend am Ende des Tages. Ich gucke kein lineares Fernsehen mehr. Aber ich bin
da, wo die meisten Leute hingehen. Ja, genau.
Ja, aber ich liebe die Mediatheken, genau wie Netflix, aber ich gucke auch ARD und ZDF-Mediathek. Ja. Ein guter Ort dafür. Und ich mag gerade, dass sie auch sehr Gas geben, was kulturelle Inhalte angeht und sowas Raum geben.
Ja, genau.
Ich merke aber auch, mein Lieber, wir haben hier jetzt so viele große Themen, wir müssen ein bisschen sortieren. Ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten Teil hier nach, um irgendwann nochmal ins Detail zu gehen.
Ja, das werde ich dem Gordon mal sagen, ey, dass wir bei dir wegen der Ruhrpied-Doku nochmal ankommen, weil uns war wichtig, dass wir das nicht in so einem Gossip-Format wie RTL 2 unterbringen. Ne? Also danach war schon irgendwie Arte, Doku oder ZDF-Mediathek war schon irgendwie die Ansprechpartner. Wenn wir dann mit dir nochmal eine Sendung drüber machen können, wird sich der Gordon Hammer freuen. Halt so.
Lass uns auf jeden Fall nochmal hier in dieser Runde nochmal dem Ganzen mehr Raum geben, weil ich will das auf jeden Fall mal sehen. Dann will ich mal mit dir darüber sprechen. Ich will auch wissen, wann dein Album kommt. Kommt das jetzt noch im Sommer, im Herbst irgendwann? Ja.
Na, 26.09. kommt es raus, genau.
Guck mal, dann ist es doch, Janik im Hintergrund, Gruß an die Redaktion, ist doch hervorragend, um drumherum irgendwo sich zu überlegen, dass man vielleicht nochmal einen zweiten Teil macht. Denn ich merke ganz ehrlich, dass man mit dir gerade in diesen Themen noch so viel Tiefe hat, wo wir jetzt hier in einer Folge wahrscheinlich gar nicht gerecht werden.
Gar nicht, würden. Nee. Du hast recht, du musst das mal sehen, ey, und danach hast du tausend andere Fragen und Eindrücke und dann können dir auch der Gordon dazu viele Sachen sagen und so. Ne? Also.
Ja, voll. Aber dann nochmal zurückgefragt mit dem, hast du die finale Version schon gesehen?
Nein, habe ich da nicht gesehen. Es könnte auch noch cringe werden. Ich hab's nicht gesehen. Es könnte ja auch sein, dass der Schnitt voll viele Sachen verkackt oder das ist, also die Jungs, vor allem der Gordon hängt ja auch mit Seele daran. Der kommt ursprünglich aus dem Theater. Und das macht so sein Regiedebüt damit, ne? Also der will es ja auch nicht verkacken und so. Allerdings ist er auch ein paar Jahre jünger als wir, unsere Generation. Und er sagt so, ja, ich komme aus Berlin, ich will den Ruhrpott-Doku erstmal so abdichten, abdrehen. Ich nehme erstmal grundsätzlich alles mit. Jung, alt, neu, oldschool. Wo ich ihm sage, ey, stopp, Moment. Wenn du willst, dass ich jetzt hier mitmache, dann auch nur unter der Bedingung, dass ich den filme, den ich will und den ich schaffe und vor allem auch kein Gossip, Fitner, Bullshit, bla 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 Talk. Das soll schon meinem intellektuellen Anspruch irgendwie gerecht werden. Und wenn er jetzt irgendwie so eine Popcorn-Doku rüberkommt, irgendwie die voll scheiße ist halt so, dann denke ich so, okay, dann habe ich irgendwie mein falsches Gesicht dazu gegeben, weil ich will, dass es auch erfüllend ist und ansprechend halt, ne, und nicht nur irgendwie Popcorn-Kino ist halt so.
Ja, und dafür ist, glaube ich, dann auch die Geschichte im Ruhrpott auch zu wichtig, ne? Und wenn man gerade mal sich überlegt, welche Protagonisten man da zusammensammeln kann von der Generation um euch, um RAG, der lange Too Strong und so was. Die ganze, und dann auf einmal ist der Ruhrpott ja genauso Repräsentanz für PA Sports, Casey Rebel, so und so diese Generation, ein bisschen zu, ich weiß nicht, Miami Yassin und so. Es gibt in allen Generationen Leute, die auch so Impact auf Deutschrap im Ganzen gehabt haben, das alles in eine Doku zu packen.
Voll schwierig gewesen, Alter. Von Trap zu Boom Bap, von Patina Records, die so ein Konglomerat aus 12 Leuten sind, bis zu einem Asche, der halt in Bochum irgendwie eine neue Generation bildet, bis zu den ganzen Essen-Movement. Ich meine, allein aus Essen hättest du alle einladen können. Habe ich ja auch nicht geschafft so. Man kann nicht alle da einladen, schafft man ja auch gar nicht. Es tut mir ja auch leid. Dafür muss man halt irgendwie dann Abstriche machen, irgendwie so.
Ja, da bist du in der bitteren Rolle, die ich auch immer habe. Und wirst dann im Rückblick auch noch genug Backflash kriegen, warum du denn den und den nicht gemacht hast und so.
Ja,
Willkommen im Club kommt. Aber, und das ist das Schöne zu sehen, da kommt ein Album, das heißt, du bist am Start. Wir werden nächstes Jahr live auch wieder sicherlich ein bisschen mehr sehen. Du machst eine Doku. Wo stehst du eigentlich so als LAK gerade so ganz allgemein? So, denn wir
ich würde gerne ein bisschen mehr auf meine Solo-Karriere achten. In letzter Zeit war es ja immer so, Kreuz und Jakob, Witten, Untouchable und dazwischen immer so mal Lackmann schieben. Werde ich in meinem Leben wahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil während wir jetzt hier reden und mein Album jetzt hier in Klammer promoten, ne, wir reden ja über alles halt so, ich habe nebenbei auch das nächste Moloko Plus Album schon recorded. Du kennst ja diese Reihe von Morlock Dilemma, jetzt hat er mit Schacke gerade was gemacht, davor mit Sammy Deluxe und so. Und schon vor 5 Jahren hat er mich gefragt, so, ey, du bist einer meiner Top 5 Rapper all time in Deutschland. Ich will mit dir auch mal so ein Moloko Plus Ding machen. Ich habe gesagt, ja, kann man ja irgendwann mal gerne machen. Und dann habe ich das jetzt irgendwie zwischen meinem Soloalbum, der Ruhrbeat-Doku und den Auftritten habe ich dann auch nochmal in 3 Wochen halt irgendwie das Moloko Plus Album recorded halt irgendwie. Nur auf Beats von Moloko aus meiner Komfortzone rausholen. Ich habe die Beats von Moloko Plus genommen, womit keiner gerechnet hätte. Also, der Junge ist auch so wahnsinnig, ne? Er besucht mich so, bleibt 2 Tage bei mir, sagt so, komm, wir hören noch ein paar Beats durch. Wir hören so 300 Beats durch. Davon schickt er mir im Endeffekt 60. Davon picke ich 12 fürs Album. Und ich sag so, ey, das habe ich noch nie gemacht. Mein Kopf ist voll von Morlock-Sounds gerade. Ich werde wahrscheinlich andere Beats nie wieder normal hören können. Und dann sag ich so, ey, können wir... können wir nicht mal den Beat nochmal nehmen? Er so, ja... Das ist kein richtiger Beat, das ist nur ein Loop von so einer russischen Platte, die ich auf dem Flohmarkt gefunden habe und so. Ich weiß gar nicht, ob wir da irgendwie neben dem Bass noch was machen können oder filtern können. Vielleicht muss ich dann noch was live einspielen. Und dann habe ich manchmal so Beats in so schrunziger Qualität geloopt und genommen und habe halt so gehofft, dass er die halt gut macht halt so hinterher. Ne? Also ganz andere Welt, ganz anderes Schlachtfeld und so. Und das ist halt, was ich sage, ich stecke immer mit irgendjemandem anderen unter der Decke so. Und ich würde gerne mal, wenn du mich fragst, wo siehst du dich, gerne mal so Lackmann ein bisschen mehr Solo pushen halt irgendwie.
Es ist ganz strange, du hast ja zwischendurch auch noch erzählt, dass du mit Jam auch noch ein Album
mit Jam, genau.
Auch noch ein Kollabo, das gilt alles für die Solo-Pusherei, oder?
Nee, das ist auch nebenbei. Also wir haben so ein klassisches Street-Boom-Bap-Album gemacht. Der Junge ist ja aus Offenbach schon sehr düster, ne? Und sehr, sehr street-affin. Und da haben wir uns gefunden auf einer Ebene, wo wir sagen, boah, diesen Sound, den gibt's eigentlich gar nicht so. So eine neue alte Schule-Bewegung so in einem modernen Gewand oder in einem modernen Mindstate mit alten handwerklichen Tipps und Tricks und so. Und da haben wir schon, er hat schon viel mehr recorded als ich so, aber da haben wir schon, sag ich mal, eine Handvoll Sachen zusammen. Und wenn wir dann so schaffen, 10, 12, 13 Tracks zu machen, Bombe.
Aber ey, aber wo stehst du denn dann aber als LAK gerade? Bist du, ich meine, so lange kein Album gemacht, ey, trotzdem der General.
Ich hoffe, dass ich mit dem Album ein bisschen rauskomme, weil ich sehe ja, die Nachfrage ist gerade nicht riesig. Alle sagen so, ach nee, Markt ist gerade so tot. Warum sollte ich mir jetzt die Blöße geben, was zu releasen? Wird sowieso nicht gut ankommen. Deutscher Rap geht nicht mehr jede Woche auf die Eins. Die Leute überlegen sich zweimal, ob sie eine Single machen oder mit dem Album rauskommen, ob das den ganzen Aufwand berechtigt und so. Sieht man ja, wie viele Releases verschoben werden oder die Leute sagen, ja, ich mach doch nichts so. Und ich denke mir so, ey, kacke, ich merke das auch, die Nachfrage ist gerade nicht so groß. Jetzt komme ich einfach mal raus mit meinem Album, weil ich sonst einfach auch platze. Ich muss ja auch mal mein Solo-Lebenszeichen mal für mich geben. Das tut mir ja auch gut, wieder ein Release zu haben, weißt du?
Und wann kommen die anderen Sachen alle? Wann kommen die anderen?
Ey, das eine müssen wir Morlock fragen. Der hat schon alle Sachen bei sich. Der muss mischen, mastern. Ich habe ihm gesagt, Morlock, ich recorde. Aber nimm's mir nicht übel, wenn ich in der Post-Production halt irgendwie nur noch absegne am Ende, ob das gut klingt oder nicht. Weil ich mit Mo mein ganzes Album alleine quasi Executive Producer über jedes Snare, über jeden Mix geschaut habe. Und ich kann sagen, dass es im nächsten Jahr wahrscheinlich dann direkt kommen wird, ne? Anfang des Jahres halt so. Ne? Und das hängt ein bisschen von Morlock ab halt so.
Und bei Jam genauso wahrscheinlich.
Und bei Jam hängt davon ab, wie schnell wir jetzt den Rest fertig recorden, weil da werden wir es über unsere Kanäle auch releasen und da geht es auch ganz schnell also an die Öffentlichkeit kommen halt so. Eine kleine Vinylauflage und dann digital und hau ihn raus halt so.
Aber bist du glücklich mit deiner Situation? Bist du unglücklich? Weil ich meine, ich finde, man merkt schon, dass wir auch immer wieder also dadurch, dass immer die nächste Generation kommt, wir haben immer über Corona gesprochen, das geht jetzt hier alles im Detail zu weit, aber es kommen ja immer wieder neue Generationen Die OGs werden immer älter. Ja. Auf der anderen Seite fängt Sammy auf einmal an und zeigt sich wieder von der guten alten Seite.
Ja,
Savas bringt ein Album und so. Ja. Die Tape-Fabrik funktioniert. Das Splash hat ein komplett anderes. Also da entwickelt sich eine neue DNA, um es mal so zu formulieren. So, bist du gerade glücklich, zufrieden oder bist du hungrig und sauer?
Ich bin unbeschwert, aber sauer auf jeden Fall künstlerisch und dann bin ich so hungrig, aber. Ich glaube, alle meine Probleme sind finanzieller Natur. Du hast gerade Savas und Sammy gesehen. Savas ist ja jetzt auch inzwischen Popgefilde, Multimillionär groß. Sammy ist da drunter und ein bisschen, aber Sammy ist irgendwo das, wo ich mich wünschte, wo ich mich selber sehen würde. Oder auch Curse wird mir schon reichen, obwohl der jahrelang nichts macht und sofort wieder durch die Decke geht. Weil weiß ich nicht, was für Deals hat und was für Vertrieb und wie viel Kohle übrig bleibt. Ich bin froh, dass ich all mein Günther Jauch-Money noch habe. Also von dem Geld, was ich bei Günther Jauch genommen habe, habe ich zum Glück nichts verbrauchen müssen. Das heißt, es geht eigentlich. Man kann immer so leben. Ne? Und ich verdiene genug, um halt irgendwie da so nicht so rangehen zu müssen. Aber alle meine Probleme sind trotzdem finanzieller Natur. Das ist schon mal gut, weil man weiß, man kommt irgendwie durchs Leben und hat irgendwie keine psychischen Belastungen, Stress mit Freunden im großen Sinne oder irgendwie Schicksalsschläge oder so. Aber man will natürlich mehr haben als das, was einem gerade zusteht. Oder man hat das Gefühl, man würde mehr verdienen. Deshalb ist das, was ich gerade meinte mit der LAK-Solo-Karriere, eigentlich aus diesem Aspekt zu begutachten. Mich würde jetzt auch nicht jucken, wenn ich genug Geld hätte, wenn ich 5 Jahre lang kein Album machen würde. Guck dir Flipser an. Der ist Neurochirurg, der sagt so, wenn ich Musik machen will, mache ich, weil es mir Bock hat. Da redet mir keiner rein, wie ich das machen muss oder ob ich damit irgendwas verdienen muss oder nicht, weil ich habe genug Geld. Und ich wünschte mir halt, dass ich halt, klar, ich könnte jetzt auch nochmal kein Album machen und dann nur über Live-Auftritte machen. Dieses Jahr im Januar, muss man sich mal vorstellen, seit 20 Jahren Musik war das der erste Monat, wo ich keinen einzigen Auftritt hatte in einem Monat. Und das war, weil ich halt im Januar eingeschlossen war im Studio und gesagt habe, ey, ich will jetzt irgendwie in dieser Zeit möglichst viel von meinem Soloalbum fertig machen. Das heißt, klar kann man sich irgendwie von Ast zu Ast hangeln und mit den Live-Auftritten überleben und so, ne? Aber es wäre doch mal gut, wenn dieses Lackband-Ding halt irgendwie irgendwo auch mal im Mainstream ankommt. Also nicht, im Mainstream ist übertrieben, aber dass man halt nicht immer von Null anfängt. Ich hatte ja diese Phase von 2011 bis 2019, ein Jahr Lackband, ein Jahr Untouchable. Da hast du gedacht, okay, man hat eine Plattform geschaffen und da kann man immer drauf aufbauen und von da aus wieder starten. Aber dann vergeht wieder 5 Jahre, eine neue Generation wächst heran und mit dem Album jetzt hier, der beste Tag meines Labels, habe ich das Gefühl, okay, juckt gerade gar keinen. Nachfrage ist nicht riesig, ich muss schon wieder bei Null anfangen. Dann denke ich mir so, okay, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn heutzutage noch.
Ne? Ja, also,
dann bist du sauer, ne? Dann bist du sauer, ist verständlich.
Ja, verstehe ich auch ehrlicherweise. Ich glaube, aber das geht mir jetzt hier zu weit. Digi, wir machen einen zweiten Termin. Wir machen einen großen zweiten Termin, ich glaube nämlich auch in dem Kontext mal über die Karriere von Lackmann zu sprechen und über das, was es bedeutet, wo du herkommst und wo man dann heute 2025 damit steht, ist kontextmäßig total spannend auch mal für und außen zu betrachten. Mit einem neuen Album und mit einer Doku in der Hand. Weil das definitiv auch also eine Legacy ist, auf der man aufbaut. Auf der anderen Seite ist es ja dann der Zeitgeist, der gerade hart reinkickt. Guckst du links und rechts und bist du, freust du dich über das, was passiert? Bist du genervt? Bist du auch, wenn du MC René Postings zum Splash hörst oder liest, das Ganze nochmal komplett aufzuwärmen, was da passiert ist, aber so dein, bist du im Reinen und Reine mit dir?
Ich kriege alles mit. Ich bin mit mir schon im Reinen so. Könnte vieles besser machen. Aber es ist immer so, dass die Leute immer gucken, ey, was geht noch besser? Wo kann ich noch mehr rausholen? Wo kann ich noch mehr abgreifen? Ich habe mir auch angewöhnt, jetzt mal zu denken, irgendwie, ey, es war auch mal schlechter halt irgendwie. Das ist halt irgendwie diese Mäßigung und dieses Mittelmaß finden, das beruhigt einen halt so. Ne? Man ist ja immer unzufrieden. Und ich kriege viel mit. Musikalisch übrigens, weil du jetzt gefragt hast. Ja. Allein durch meine Kinder, ne? Die sind jetzt 15 und 14. Tabata wird 16 so, die hören all den ganzen neuen Scheiß. Ich krieg das alles mit halt so. Ne? Und ich krieg auch René und Splash Dingens mit halt so und hab jedes Festival schon gespielt, von Out for Fame, Hip-Hop Camp über Rock am Ring zu Splash und muss sagen, so Unrecht ist das gar nicht. Ich habe meine eigene Sicht der Dinge und das ist auch nicht immer schön. Ich kenne die ganzen Problematik, muss aber sagen, ohne ins Detail zu gehen, es ist gar nicht generationsübergreifend ein Konflikt, weil da immer so ein Wandel ist. Es ist tatsächlich so ein kommerzieller Konflikt, der sich durch diese ganzen Sachen wandelt und auch zeitgleich so eine Dauerberieselung medial. Die ganze Welt hat sich geändert. Früher hast du dich auf was gefreut, jetzt ist es überall verfügbar. Das sage ich ja schon seit Jahren. Also ich bin mit mir im Reinen, denke aber auch, dass genug Schraubstellen geht, wo man drehen müsste, damit es einem besser geht. Halt. So, und das liegt in der eigenen Verantwortung. Habe ich aber auch nicht immer. Ich kann mich auch nicht immer frei machen von all den Sachen. Ne?
Hast du durch den Einblick über deine Kinder das Gefühl, dass da auch überall noch Sachen nachwachsen, die dir die Hoffnung geben, dass das, was du darin gesehen hast, weiterlebt? Weißt du, was ich meine?
Meine Kinder, das, was die
hören. Also was die hören, dass du da drin auch manchmal Künstler siehst, wo du das Gefühl hast, es lebt weiter? Oder hast du Angst, es stirbt?
Nee. Die jungen Kids, die so 20 sind und die, wo das, was ich mir wichtig ist, was weiterlebt, die kriege ich selber mit. Die empfehle ich denen. Die hören all das an, was das Neueste, was die mir jetzt gezeigt haben, war Baran Kok. Ja. Kann das sein?
Ja.
Ja, und dann waren die, gestern waren die auf dem 6 PM-Festival in Frankfurt und haben Lucio gesehen. Sonst sind es die nächste Woche Lacazette und davor die Woche Paschanim und so. Also die haben ja selber ihre eigene Mitte noch nicht gefunden. Für die ist es jede Woche jemand anders. Wie willst du dann sagen, okay, wie sollen die dann sagen, ja, ey, weißt du was, das ist jemand, der jetzt was weiterträgt, was du mal irgendwie angestoßen hast oder was Hip-Hop für uns bedeutet. Die wissen doch gar nicht, die können dann mit 16 und 15 gar nicht wissen, so wie das in 10 Jahren bei diesen Künstlern selber aussehen wird. Heute habe ich, warte mal ganz kurz, eine letzte Sache, heute habe ich schon wieder irgendwo gesagt, dass ein Karriereende angekündigt hat, Jan Kufuk oder Ufuk oder irgendwie wie der heißt, der gerade mal 10 Jahre lang Musik gemacht hat. Okay, dann, du weißt ja gar nicht, ob die in 10 Jahren, diese ganzen Leute, die meine Kinder jetzt hören, überhaupt noch Musik machen. Also was soll da in diesen 10 Jahren transportiert werden halt so? Ne?
Aber hast du als Papa Lackmann manchmal das Gefühl, du hast auch einen erzieherischen Auftrag, die Fackel, ja, also weiterzugeben?
Mein Hören auf jeden Fall, bei meinen Kindern ist Hopfen und Malz verloren. Die hören, die hören, was sie wollen, Alter. Und das finde ich auch gut so. Das soll ja auch so sein. Die sollen nicht Lackmann hören und Taktiker.
Hast du noch nicht mal das alte Ruhrpott AG-Album dazwischen geschoben und gesagt, hier, komm, hört euch das mal an, Kinder.
Tabata hat einen Plattenspieler Vinyl, habe ich ja schon mal erzählt. Ne? Die kriegt immer Vinyl, Erziehungsauftrag, klar ist da ein bisschen, die kann sich aussuchen. Die war bei Travis Scott in Anaheim und dann eine Woche später bei The Fugees in Berlin. Hat sie gesagt, ja, das ist aber ganz geil gewesen. Also hat sie die Fugees LP und die Miss Education of Lauryn Hill als Vinyl bekommen. Das heißt, sie weiß schon irgendwie, da steckt ein bisschen mehr dahinter als eine sich jede Woche veröffentlichende Playlist oder ein neuer Algorithmus oder die nächste Woche auf Spotify kommt der nächste Act. Da muss ja irgendwas Bedeutungsschwangeres in dieser Musik stecken. Das fühlt die schon ein bisschen. Aber die weiß noch nicht, was da so viel dahinter steckt. Was das an Haltung und Gesinnung ausmacht. Für die ist es jetzt irgendwie viel, ist es trendy so. Ikimel, Barankorb, keine Ahnung, wer nächste Woche sein wird halt so. Und dann zeigen die mir das und dann sagen die so, ey, hier hast du 5 Songs, die musst du jetzt mal bewerten. Und dann sage ich so, ja, in Schulnotensystem oder von 1 bis 10? Und dann sagen die so, ja, 1 bis 10, da hast du mehr Zeit oder mehr Vielfalt. Ich weiß ja, dass du bei, dann sagen die, in der Schulnoten bist du ja schnell, ganz schnell bei 6 und bei 5 und so. Ne? Und bei 1 bis 10, und bei 1 bis 10 kannst du ja halt irgendwie dir ein bisschen Platz lassen für das Wertesystem und so.
Die wissen,
und,
wie streng Papa ist, ja, auf jeden Fall.
Ich bin gar nicht so streng, ja. Aber bei musikmäßig lasse ich den halt machen, was die wollen. Dafür ist es halt da. Ne?
Guter Daddy. Ey, aber weißt du was? Das ist ein hervorragender Punkt. Ich will, dass wir länger und ausführlicher in Ruhe reden. Ich verspreche dir hiermit offiziell, wir machen alleine hiervon mindestens noch einen zweiten Teil. Wir beide haben noch eine Menge zu besprechen. Mhm. Ich will ein Album hören. Ich will mindestens ein Album hören. Das ist dein Auftrag, mich zu versorgen. Ich will mindestens das eine Album hören. Ich will eine Doku gucken. Und dann treffen wir uns wieder. Und dann reden wir auch noch mal ein kleines bisschen darüber, was vielleicht dein LHK denn auch in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, die hier sich ja schon krass im Wandel befindet, finde ich schon auch dazu beitragen kann, dass wir die Diskussionen, die in der letzten Zeit immer mal wieder aufkommen über Hip-Hop und ist am Ende und eigentlich auch nicht, weil immer wieder sich neu erfindet und so weiter und so fort, welche Rolle auch ein LHK da spielen kann.
Ja, gerne, Dicky, Alter. Ich denke, das ist ja auch Never Ending Story. Da wird man immer auch unabhängig von Album, Releases und diesen Zyklen was zu reden haben. Und wir haben auch lange nicht gesprochen. Deshalb danke für dein Ohr, dass du jetzt halt hier so ein bisschen Welle machst. Ich werde dir nochmal alle Daten oder so, was ihr irgendwie braucht oder so, Termine zukommen lassen, ne? Also Releases und so. Und dann hast du mir schon Riesengefallen getan. Finde ich übrigens gut.
Darum geht's ja, Bruder.
Ich finde es gut, dass ich kein Label und kein Management anschreiben muss, um zu sagen, ey, ich bringe mein neues Album raus. Können wir bei Backspin mal Promo machen. Das ist ja auch für mich gut, mit dir zu quatschen und dann zu sagen, ey, Nico, könnt ihr dann irgendwie meinen Link zum Album mit raushauen oder so. Oder keine Ahnung, können wir ein Gespräch machen, kannst du irgendwie da einen Kommentar zugeben. Das reicht mir schon. Also das ist ja, ich mache das nicht wegen der Industrie, sondern weil ich die Leute dahinter gut leiden kann. Das ist es ja. Ne?
Und genau deswegen machen wir auch dieses Format und deswegen machen wir auch diesen Content und deswegen wollen wir auch mit dir noch ein zweites Mal reden, weil es halt so wichtig ist, dir dabei zuzuhören. Ja. Dann reden wir auch nochmal über deine Erfahrungen aus deinen hiphop.de-Rap. Die du quasi selber gebastelt hast. Aber wir haben genug Spoiler gebaut. Lackmann, danke dir für den kurzen, schnellen Ausflug.
Danke, Nico. Danke, Yannick. Ne? War schön mit euch. Ne?
Auf bald. Bis zum nächsten Mal hier bei Backspin 360.
Okay, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao. Ciao. Backspin.